Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Donnerstag, dem 21. Mai 2026. In der Schweizer Sendung habe ich schon ausgiebig hingewiesen auf die neue gedruckte Weltwoche mit einer ganzen Reihe von internationalen Ausgaben. Titelgeschichte: Friede sei mit euch. Papst Leo XIV. Und die ewige Wahrheit von Pfingsten. Friede sei mit euch. Ich glaube, es ist äußerst wichtig, dass wir in diesen Zeiten Institutionen haben wie den Vatikan. Und das sage ich jetzt nicht in konfessioneller Absicht, sondern als Zeitgenosse, als Schweizer Bürger, der natürlich wie Sie auch diesen Wahnsinn da draußen beobachtet, zum Teil darunter leidet, versucht sich darauf einen Reim zu machen. Zum Glück, Gott sei Dank, gibt es die katholische Kirche und Gott sei Dank haben wir da eine Institution, die jetzt wieder unter dem neuen Papst zu einem Ruhepol, zu einem Ort der Besinnung werden könnte. Und zwar mit einem Kirchenoberhaupt, das nicht zu den natürlichen Parteigängern von Donald Trump gehört, das als Amerikaner auch den Mut hat, Gegensteuer zu geben, wenn da der mächtigste Mann im Weißen Haus entsprechend agiert. Aber beeindruckend auch, dass dieser Papst mit iranischen Vertretern spricht und auch da ja, die versöhnende Kraft seiner Institution auszuspielen versucht. Was ich gehört habe bei meinen Aufenthalten im Vatikan, ist ein großer Respekt vor diesem neuen Papst, der übrigens jetzt wieder in der Papstresidenz, in der klassischen Wohnung eingezogen ist. 400 Quadratmeter, Blick auf den Petersplatz vor dem Petersdom. Eine der unglaublichsten, geschichtsträchtigsten Städten, die es überhaupt nur gibt. Und aus protestantischer Sicht muss man immer hinzufügen, was ist das Großartige am Vatikan, dass er so beeindruckend, dass er so überwältigend ist? Was ist das Problematische aus protestantischer Sicht am Vatikan, dass er so beeindruckend, so überwältigend ist? Aber dieser Friedenspapst, und sein Vorgänger war ja auch einer, wenn auch vielleicht mit einer stärker ausgeprägten woken Agenda, da bin ich zu wenig der Insider, um da auch in die kirchlichen Innenverflechtungen hineinzublicken. Aber dieser Papst, ein Pragmatiker, ein hochkluger Intellektueller, der sich intensiv auch mit der künstlichen Intelligenz beschäftigt, er ist ein Friedensmann. Und wir leben in aufgewühlten Zeiten, in sehr emotionalen Zeiten. Und die wichtigste Botschaft der Kirche ist natürlich auch des Christentums, dass der Mensch nicht das Maß aller Dinge ist. Und das ist aber etwas, was wir vor Pfingsten in der Politik, in den Medien vermehrt sehen. Dieses Superman-Syndrom. Ich habe es früher auch mal das Ochsenfrosch-Syndrom genannt. Diese Selbstaufblähung. Vor lauter Selbstgerechtigkeit platzt man geradezu. Und der Soundtrack dieser Selbstgefälligkeit, das ist die Häme, das ist die Herablassung und das ist ein Verhalten, das so tut, als ob man die Wahrheit, die Moral, den Anstand und den Respekt gepachtet hätte. Und diese Selbstaufplusterung ist ein riesiges Problem, vor allem wenn ich ja etwas leider auch nach Deutschland blicke, in der Politik, die ja wenig auf die Reihe kriegt. Und ich muss aufpassen, ich schaue das von außen an. Und diese Eindrücke können auch täuschen. Politiker versuchen immer auch, ja, das Gefühl zu vermitteln, sie hätten alles im Griff, obwohl sie eigentlich nichts im Griff haben. Aber der Mangel an Demut ist ein großes Problem. Und daraus können ganz gravierende Fehlentscheidungen entstehen. Immer wieder, ja, der Mensch neigt zum Übermut, er überschätzt sich und dann macht er eben genau die größten Irrtümer. Dann verhaut er sich, vor allem auch dann, wenn er sich am sichersten, am reichsten fühlt. Das sehen wir immer wieder. Und darum ist es wichtig und darum haben wir diese Titelgeschichte gemacht, Friede sei mit euch. Man muss diesen Papst würdigen und man muss auch hoffen, dass er Erfolg hat. Nein, ich will nicht den Vatikan überhöhen. Aber es ist so vieles im Fluss heute. Es gibt derartige dramatische Veränderungen in der Politik, in der Geopolitik, diesen Konflikten, die überall aufbrechen, blockierte Verkehrsachsen, Friedensgespräche, scheiternde Friedensgespräche, Gipfelmeetings, dann aber auch das Beharren auf der Nichtdiplomatie, Aufrüstungspläne, die größten Streitkräfte in Europa. Sie wissen, wen ich meine. Und da ist es dringend erforderlich, dass man vom Heiligen Geist durchweht wird, dass plötzlich das Gefühl entsteht, dass irgendwie die Menschen zusammengehören und dass es vielleicht doch eine Chance gibt auf gemeinsame Verständigung. Und ich bilde mir ein, in diesem Titelbild, in diesem Mann und in diesem Thema auch einen Beitrag etwas zur Wiederherstellung dieses Gefühls zu leisten. Und Pfingsten ist ja sozusagen das christliche Fest, an dem eben dieser Heilige Geist weht und man plötzlich wieder versteht und das Wesentliche erkennt und sich da eben nicht in Nebensächlichkeiten verliert. Das ist das Schöne, und mit dem möchte ich diese Sendung anfangen. Jetzt kommen wir aber, meine Damen und Herren, zum weniger Erfreulichen. Russland droht Lettland wegen ukrainischen Drohnenangriffen mit Vergeltung. Moskaus Geheimdienst behauptet ohne Belege, ukrainische Drohnen würden von lettischem Boden gestartet. In den baltischen Staaten wird immer wieder Luftalarm ausgelöst. Wir haben keine Friedensmacher mehr in diesem Ukraine-Krieg. Trump ist beschäftigt im Nahen Osten. Mit Frieden beschäftigt, allerdings einem Frieden, der bestimmte rote Linien für die Amerikaner aufrechterhält. Das ist nicht eine moralische Rechtfertigung dieses Krieges, es ist einfach eine nüchterne realpolitische Beschreibung. Großmächte greifen an, wenn sie ihre Interessen vital bedroht sehen, zum Beispiel wenn ein Regime sich bewaffnet, dem man nicht traut, atomar bewaffnet. Und dann regiert halt die Macht. Und dann spielt das Völkerrecht keine Rolle. Das ist auch kein Plädoyer gegen das Völkerrecht, aber ich sage Ihnen hier schon seit vielen Wochen, Bündnisse und Völkerrecht bieten keinen Schutz. Großmächte setzen sich über das Völkerrecht hinweg, wenn es ihren Zwecken dient. Das ist traurig, aber es ist eine Tatsache und du darfst dich darauf nicht verlassen. Es ist eine unsichere Bank. Aber man hat sich darauf verlassen in den letzten Jahren. Das Zweite sind die Bündnisse. NATO und andere sind doch brandgefährlich. Stellen Sie sich mal vor, wenn die USA wegen eines Kleinstaats in der NATO in einen größeren Krieg hineingezogen werden könnte. Das werden die Amerikaner nie mitmachen. Also die Beistandspflicht, dieser berühmte Paragraph 5, ist ja alles andere als gesichert. Aber umgekehrt können sie diese Bündnisse in Kriege hineinziehen. Und was die NATO wert ist, haben wir gesehen beim Thema Grönland, aber auch beim Thema Iran. Und die, die vorher geklagt und gejammert und angeprangert haben bei Grönland, das waren nachher die, die abgetaucht sind, die sich weggeduckt haben. Das ist die Situation. Und ich muss Ihnen sagen, ich mache mir einfach Sorgen über die deutsche Außenpolitik. Und ich hoffe, dass ich mich irre. Hoffe, dass ich falsch liege. Aber Deutschland ist heute der größte Unterstützer der Ukraine. Die Ukraine eskaliert den Krieg mit ihren Drohnen tief ins russische Territorium. mit Drohnen, von denen wir nicht wissen, ob sie die Ukrainer selber herstellen, obwohl das überall behauptet wird. Ist das so? Sehen das die Russen so? Oder wird die Ukraine auch bei dieser Drohnenfabrikation massiv unterstützt von außen? Es gibt diese Darstellungen, es gibt diese Aussagen, die technologische Entwicklung der ukrainischen Drohnen wäre ohne Hilfe von Großbritannien und Deutschland nicht möglich. Sagen mir meine Quellen. So gibt es Marschflugkörper, welche stark der Storm Shadow ähneln. Ohnehin bekommen die Ukrainer die Zieldaten von diesen Ländern, einschließlich Frankreich. Auf den Punkt gebracht, was beim angedachten Taurus-Einsatz politisch noch verhindert wurde, wird nun durch die Hintertür gemacht. Der Taurus, Kanzler Merz ist angetreten, damals auch als er Oppositionsführer war, und gesagt hat, wir müssen den Taurus, diese Eskalationswaffe, den Ukrainern zur Verfügung stellen. Natürlich verbunden mit dem Einsatz deutscher Experten. Von dem hat er sich glücklicherweise wieder verabschiedet. Und man muss Olaf Scholz, dem früheren Kanzler, hier ausdrücklich danken. Das würde ich tun als Deutscher, dass er die rote Linie gezogen hat. Und zum Ausdruck brachte, dass das etwas Brandgefährliches wäre, wenn diese Taurus-Raketen, Marschflugkörper made in Germany, tief im russischen Territorium wichtige Ziele, auch zivile Ziele, angreifen. Und mit diesen Drohnen, mutmaßlich mit deutscher Technologie, mit britischer Technologie, mit Zieldaten aus dem Westen, macht man nun genau das, was man beim Taurus noch verhindert hat. Durch die politische Hintertür, ohne Kontrolle, ohne Debatte. Verbunden mit einer martialischen, kriegerischen Sprache, Kriegstüchtigkeit, größte konventionelle Armee in Europa. Und dann noch übertrumpft von auch symbolisch begangenen Partnerschaften. Ich habe darüber gesprochen in dieser Sendung, der deutsche Außenminister Pistorius, Entschuldigung, der deutsche Verteidigungsminister Pistorius, mit seinem ukrainischen Pendant auf der Bühne, die da ihre Waffenbrüderschaft feiern. Und ich will es vorsichtig einfach in Frageform formulieren. Man muss sich doch konfrontieren mit der möglichen Tatsache, was denken jetzt da die Russen? Wie kommt das dort an? 81 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs, im Wissen darum, dass diese geschichtlichen Erinnerungen wichtig sind, sowohl im allgemeinen Bewusstsein wie auch in der staatlichen Propaganda. Und es scheint mir einfach sehr gefährlich zu sein, dass man da von Seiten, vor allem auch deutscher Politiker, davon auszugehen scheint, dass die Russen das einfach schlucken und dass man das einfach so zur Kenntnis nimmt. Deutschland ist heute der größte Unterstützer der Ukraine. Seit 2022 rund 100 Milliarden Euro hat man da ausgegeben. Das ist eine gewaltige Summe. Mehr als die Amerikaner ausgegeben haben. Die Deutschen sind auch die, die die amerikanischen Waffen an die Ukraine bezahlen. Und man tröstet sich jetzt oder man schwelgt geradezu in der Vorstellung, dass Russland so geschwächt ist. Das ist auch der Tenor jetzt der Berichterstattung. Ich kann das nicht beurteilen, ob jetzt Russlands Präsident Putin da wirklich als Bittsteller nach China gereist ist, nichts herausgeholt hat. Tatsache ist einfach, dass Russland und China heute zusammenspannen. Russische Rohstoffe und chinesisches Know-how. Bis noch vor wenigen Jahren war es so, dass russische Rohstoffe und deutsches Know-how zusammengespannt haben. Aber in der deutschen Politik scheint man zum Schluss gekommen zu sein, dass man auf diese russische Energie verzichten kann. Und dass es kein Problem darstellt, wenn diese Energie jetzt dem größten industriellen Konkurrenten Deutschlands zur Verfügung steht. Und wo wird eigentlich darüber diskutiert? Ich habe mich mit deutschen Politikern unterhalten. Was sind eigentlich die Themen da im Bundestag? Worüber spricht man? Und ich glaube, morgen bei diesen verschiedenen Debatten werden ganz andere Fragen diskutiert und nicht diese strategischen außenpolitischen Fragen. Also Deutschland ist heute, glaube ich, in den Augen von Russland ganz klar eine Kriegspartei. Ist einfach nur ein indirekter, limitierter, irritierender, jetzt aus russischer Sicht, Unterstützer, sondern regelrechte Kriegspartei. Man inszeniert das ja auch mit diesem gemeinsamen Auftritt. Und wir sind an einem Punkt der systematischen Unterschätzung der russischen Bedrohung auf der Grundlage eben eines selbstgerechten Moralismus, der nicht bereit ist, sich mehr mit realistischen Perspektiven zu befassen. Und dazu kommt, dass der amerikanische Präsident nicht nur beschäftigt ist im Nahen Osten, sondern auch beleidigt ist und so etwas vielleicht von der Politik ausgeht, ja, überlassen wir diesen Krieg den Europäern. Das ist deren Problem. Ich verständige mich mit Putin, ich verständige mich mit China. America first. Sollen die Europäer schauen, was sie machen. Sehr gefährlich. Und vor allem auch gefährlich, dass die Stimmen in Deutschland, die davor warnen, das ist natürlich eine AfD, die werden ausgelacht im Bundestag, die nimmt man gar nicht ernst. Da ist jetzt ein Papier erschienen, der CDU, ich habe das erst heute entdeckt, vielleicht kennen Sie es schon länger, sind glaube ich auch schon Berichte darüber verbreitet worden. Ja, das ist eine Art Argumentarium auf mehreren Seiten gegen die AfD, eine absolute Dämonisierung. Bemerkenswert ist, dass sich die CDU dermaßen Mühe gibt, die AfD zu verunglimpfen. Stellt sie dar als Gegnerin der Menschenwürde, Gegnerin der Freiheit, Befürworterin einer Verschlechterung Deutschlands, Gefahr für die Sicherheit, steht in Diensten Putins, wolle die Bundeswehr nicht stärken, wolle Deutschland zum Spielball fremder Mächte machen, gemeinsame Sache mit Putins Schergen, Gefahr für Wohlstand und Arbeitsplätze, in Putins Geiselhaft, will das europäische Fundament unserer Wirtschaft zerstören, Abschottung um jeden Preis, völkischer Irrsinn, Populismus und Haushaltschaos, explodierende Strompreise zurück in Putins Gas. Geiselhaft und AfD ist eine Gefahr für unsere Demokratie, rechtsextrem, attackiert den Rechtsstaat, will ein anderes, ein weniger demokratisches Deutschland. Und nur zum letzten Punkt, die AfD fordert ja direkt demokratische Instrumente nach schweizerischem Vorbild. Aber jetzt egal, was Sie von diesen Vorwürfen halten, die Vehemenz, die Härte ist natürlich auffällig. Und mit dieser Verunglimpfungsschrift diskreditiert die CDU natürlich auch die Wähler dieser Partei. Und da muss man sich fragen, ist das eine Strategie, um die AfD-Wähler zurückzubekommen? Ist die Diffamierung des Gegners ein zielführendes politisches Programm oder Ausdruck der Verzweiflung über die eigene Unfähigkeit, die eigenen Vorstellungen in der Politik, sofern vorhanden, in die Wirklichkeit umzusetzen. Und viele Stimmen, die ich aus Berlin befrage, sagen mir, diese Regierung ist nicht mehr in der Lage zu handeln, etwas zu bewegen, was für Deutschland wichtig ist. Und darum verlegt man sich da auf Nebenschauplätze. Bevölkerungsschutz neu denken. Das ist zum Beispiel ein Thema der morgigen Debatte. Kindergeld, plötzlich in der Primetime, als ob Deutschland nicht andere Sorgen hätte. Das sind einfach Symptome, dass eine Regierung ernsthaft in der Krise ist. Und wenn sie dann in so eine rhetorische Diffamierungsvehemenz verfällt, dann ist das kein gutes Zeichen. Und das zeigt einfach, wie stresserfüllt die Bundesrepublik Deutschland jetzt ist. Gut, weitere Themen. etwas bedrückende Einschätzungen, ich weiß, aber ich sehe es so. Wollte Israel Ahmadinejad zur Macht verhelfen? Die New York Times berichtet, dass der einstige Scharfmacher jetzt aufgrund seiner Kritik an der gegenwärtigen Regierung für die Israelis und für die Amerikaner plötzlich zum möglichen Kandidaten eines Regierungsamts geworden ist. Allerdings habe sich dieser Plan zerschlagen, weil Ahmadinejad bei den ersten Attacken auch verletzt wurde. Iran, 26 Schiffe haben die Straße von Hormuz passiert. Auch da, ich plädiere dafür. Meine Sicht, dass die Europäer zusammen mit den Amerikanern und den Israelis versuchen, mit dem Iran eine Lösung zu finden. Und die EU und die Deutschen könnten eine Rolle spielen. Aber da hat man sich verabschiedet, während man in der Ukraine auf Waffen setzt und nicht auf Diplomatie. Peter Madjar bei Tusk in Polen. Der Regierungswechsel in Ungarn löst bei mir nicht Euphorie aus, weil Viktor Orban war eine ganz rare Stimme der Mäßigung und des Friedens in der Europäischen Union und diese Stimme fehlt jetzt merkbar. Auch seine Verbündeten, Babiš in Tschechien, Fico, da ist es etwas still geworden. Jetzt ist der Leitwolf weg und Peter Madjar hat ja gesagt, er werde da voll auf EU-Kurs mitmachen. Und Polen ist sein Vorbild, sagt er jetzt. Frage ist, in welcher Hinsicht? Außenpolitisch gegenüber Russland, dann haben wir eine Konfrontationsturbo-Situation, dann haben wir eine Konfrontationsturbo angeworfen. Ich verfolge auch mit Skepsis, was jetzt da innenpolitisch läuft. Peter Madjar ruft den gewählten Staatspräsidenten Ungarns zum Rücktritt auf, legt ihm gewissermaßen Ultimaten nahe. Ist das die Aufgabe eines Regierungschefs, so kurz nach Amtsantritt, den Staatspräsidenten ohne Belege, ohne dokumentierte Verfehlungen einfach so abzusetzen? Dann höre ich, dass es eine Verfassungsänderung geben wird, die unter anderem dazu führt, dass die konservative oder liberal-konservative Universität MCC, das Matthias Corvinus Kollegium, dass das jetzt Teil einer unabhängigen Stiftung, auch als solche finanziert, dass das unter staatliche Verwaltung kommen sollte. Und dann werden die neuen Regierenden sagen, ob sie diese Universität schließen wollen oder mit ganz neuen Stellen, mit ganz neuen Exponenten besetzen und da eine andere Richtung geben. Da muss man sich fragen, wo ist jetzt der Aufschrei der Europäischen Union? Denn das geht weiter als das, was Viktor Orban mit der Universität von George Soros gemacht hat. Und George Soros ist ja ein Financier gewesen, immer noch, er ist jetzt zurückgetreten, der auch eine stark politisch-aktivistische Rolle gespielt hat. Jetzt kann man sagen, die Institutionen Orbans waren sicherlich auch nicht politisch ganz neutral. Aber es waren angesehene akademische Einrichtungen mit sehr prominenten auch Dozenten. Und da wird jetzt einfach rabiat hineinregiert, so sieht es zumindest aus, null Kritik aus Brüssel. Das ist interessant. Aber für mich jetzt als Schweizer, von außen betrachtet, fehlt die Stimme Orbans mäßigend. AfD-Umfragen, Ulf Poschardt in der Welt, der von der Schuld der neuen Schlafwandler spricht, die jetzt nach noch mehr Überwachung und Ausgrenzung rufen, das kann nicht gut gehen. Poschardt hat recht. Dann ruft Günther Milliardäre dazu auf, den Kampf für die Demokratie zu finanzieren. Ja, es löst einfach Unbehagen aus, dass da das Wort Demokratie von gewissen Kreisen exklusiv für sich in Anspruch genommen wird. Demokratie heißt, dass es eben unterschiedliche Meinungen gibt. Und Demokratie heißt, dass man den Wähler, die Wählerin ernst nehmen muss. Und das scheint mir da in der aktuellen Gemengelage nicht unbedingt gegeben zu sein. Nun gut, wie kommt man aus so einer düsteren Standortbestimmung jetzt wieder in die Zuversicht, indem man einfach anerkennt, dass es immer wieder Perioden gibt der Orientierungslosigkeit, der Verirrung. Ja, und der Mensch ist fehleranfällig, auch der Aggressionen. Und umso wichtiger ist es, dass es eben Institutionen gibt, das ist auch eine Verantwortung der Medien, die dafür sorgen, dass die Leute miteinander reden. Und ich habe gestern in der Schweiz meine Campus-Tournee lanciert an der Universität Zürich. Ausgelöst durch die Ermordung von Charlie Kirk. Das war für mich ein Alarm, dass in einem Land wie in den USA ein Mann erschossen wird, mutmaßlich aufgrund seiner Meinungen, weil er einfach seine Meinung sagt. Das ist ein Schuss ins Herz der Demokratie. Und da habe ich mir einfach gesagt, wir müssen auch in der Schweiz, wo das etwas ganz anderes ist als Amerika, diese Gesprächskultur pflegen. Also wage ich den Versuch, an der Uni Zürich Campus mit Studenten zu sprechen. Und das ist zustande gekommen. Gestern die erste Ausgabe und es war, ich glaube, ich darf das sagen, ein voller Erfolg. Es war draußen, der freie Himmel, gutes Wetter. Zuerst waren etwa 100 Studenten da. Am Ende der Veranstaltung, nach 2 Stunden, über 300. Intensive Diskussion. Ja, es gab auch eine linksextreme Gruppe, die versucht hat, das Ganze zu sabotieren, mit Trillerpfeifen, mit Sprechhören, wie sie das auch in Deutschland kennen. Man hat die da irgendwie gewähren lassen auf dem Uni-Areal. Habe ich dann gefragt, wenn eine rechtsgerichtete Gruppe solche Sprechhöre veranstaltet hätte, würde man die auch einfach machen lassen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ungeachtet all dessen ist diese Diskussion erfolgreich über die Runden gegangen. Ich habe auch versucht, das Ganze etwas mit Humor zu nehmen, die Maskierten da auch ins Gespräch einzubeziehen. In einem Fall ist es mir sogar gelungen. Da ist eine Dame vors Mikrofon getreten. Sie hat zwar nicht richtig eine Diskussion geführt, sie hat mich einfach angeschrien, aber immerhin ist sie aus diesem Kollektiv des Sprechchors herausgetreten. Und wir werden das aufschalten. Sie können sich das anschauen. Und das finde ich eine großartige Sache. Und das, was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass die Studentenorganisation VSUZH, das ist eine Organisation, die ich noch aus meinen Studienzeiten kenne, die sind jetzt sicherlich politisch nicht ganz auf meiner Linie, muss man vorsichtig auszudrücken. Die haben das Patronat übernommen, die wurden natürlich kritisiert, aber sie haben durchgehalten. Und die Studenten haben am Schluss applaudiert und wir haben noch lange gesprochen. Ich war dann in intensiven Diskussionen, auch nach der Veranstaltung. Und das ist für mich Gesprächskultur, das ist für mich Streikkultur. Und wenn es da den Medien gelingt, einen Beitrag zu leisten, nicht indem man nichts mehr sagt, sondern indem man auch versucht, die brenzligen Punkte pointiert und klar anzusprechen. Respekt heißt eben auch, dem anderen eine fundierte Meinung zuzumuten. Und nicht einfach nur ihm Recht zu geben, das ist nicht Respekt. Solange das der Fall ist, und man muss dafür kämpfen, man muss sich immer wieder dafür einsetzen, dann haben wir eben die Lichtblicke. Und das ist das Gute in Deutschland, dass diese Themen, diese grossen Fragen jetzt aufs Tapet kommen. Und auch dieses Unbehagen an der kriegerischen Rhetorik in Berlin, der Lichtblick ist, dass meines Erachtens, nach meiner Beurteilung, der Großteil der Deutschen nicht einverstanden ist mit dem. Ich bekomme so viele Zuschriften, die sagen, um Himmels Willen, verwechseln Sie doch nicht Deutschland mit diesen Regierenden, mit diesen Politikern. Sieht ganz anders aus in der Bevölkerung. Hoffentlich stimmt das. Ich bin sicher, das stimmt. Auch wenn ich das jetzt hier nicht empirisch nachprüfen kann. Aber das sind die positiven Entwicklungen, dass eben an der demokratischen Basis die Besonnenheit und auch die Grundsätze jetzt wieder an Gewicht gewinnen, die eben in den Teppichetagen da etwas in Vergessenheit geraten sind. Verzeihen Sie etwas die zu lang geratene Sendung. Ich bedanke mich, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind, wünsche Ihnen einen schönen Tag und melde mich dann zeitnah zurück.